habe ich daran gedacht, oder Kyle hat daran gedacht eigentlich. So. Ich habe dieses Wort hier, dieser Satz, gelesen. Heute Morgen. Gleich. Er ist auferstanden. Und gab ein kurzes Video dazu, und da sagte der ältere Herr, sagt, weil er auferstanden ist, können wir aufstehen und immer wieder aufstehen und müssen nicht liegen bleiben. Ich möchte gern dass wir zusammen beten. Ich würde gerne am Anfang ein Gebet sprechen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Oh, großer Herr und Gott, ich danke dir für heute, für deine Güte und Liebe. Herr Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass alles auf dich genommen hast und uns gerettet hast. Großer Vater im Himmel, danke, dass du Jesus aus dem Grab geholt hast, dass er lebt und auch heute noch lebt. Danke, dass wir daraus lernen können und für uns so viel bekommen können, vor allem, dass wir Leben haben dadurch. Leben mit dir, Leben in Ewigkeit. Schenke uns einfach offene Augen und Ohren und Herzen für das, was du jetzt sagen willst. Durch die Schrift, durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Unser Herr ist auferstanden. Wir dienen keinem toten Herrn, sondern ein lebendiger Herr. Wir sind als Gemeinde im Buch Jesaja. Wir lesen im Buch Jesaja. Als wir uns festgelegt haben, für dieses Buch uns mit diesem Buch zu beschäftigen, war mir klar, wenn wir heute noch nicht fertig sind, sind noch nicht fertig, dass dieser 53. Kapitel einfach dran sein muss heute, weil es so passend ist, man kann das nicht anders sehen. Aber das Interessante ist, als ich das gelesen habe, so auch einiges dazu, dass dieser Kapitel für Juden ein großes Problem darstellt. Sie wissen nicht, damit umzugehen. Damals nicht, auch heute nicht. Das werdet ihr gleich sehen. Für die jungen Juden damals, zu der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, gab es eine andere Situation als heute, aber keine schöne. Das Land Judäa lebte unter der Herrschaft der Römer. Sie waren Unterdrückter. Sie sehnten sich nach Befreiung, nach einem selbstständigen Leben. Und so hatten sie so gerne Verheißungen gelesen wie dieser. Es kommen Tage, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und mit Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Für Menschen, die unter einer Fremdherrschaft lebten, wo sie immer wieder willkürliche Gebote und so weiter folgen müssten, ist der Gedanke, dass ein gerechter König kommt, sehr toll. Und das hieß für sie, denn Rom muss weg. Oder noch besser ist eben dieser in Jesaja 9, was wir vor einigen Wochen gelesen haben. Uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ein König, der Gerechtigkeit schafft. Und das heißt, so haben sie es verstanden damals, dass diese Römer, die da waren, die überall präsent waren, dass sie weg müssen. Denn sie haben ungerecht geherrscht. Und wie es hier steht, Gott wird sich selbst dafür einsetzen. In dieser Vorstellung, was sie hatten, gab es keinen Platz für einen Messias, wie es in Kapitel 53 von Jesaja beschrieben wird, ein Messias, der leiden soll. Doch das war Gottes Plan, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollten. Und Jesaja dürfte einen kleinen Blick in diesen Plan werfen. Einige hundert Jahre vorher, bevor Jesus auf die Erde kam. Jesaja lebte 700 Jahre vor Christus. Und doch sagte er Dinge, die für mich verblüffend sind, wenn man sich das Leben Jesu anschaut. Diese Prophezeiung in Jesaja 53 ist eigentlich nicht einfach eine Predigt oder irgendeine Rede, sondern es ist ein Gedicht. Das habe ich gelesen, das ist ein Lied. Vielleicht haben manche das gesungen, wissen wir nicht. Jedenfalls, es beginnt eigentlich schon am Ende von Kapitel 52 und da werden wir dann anfangen. Das ist die erste Strophe von dem Lied. Die erste Strophe, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhört werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Was wir hier im Grunde genommen haben, ist eine Zusammenfassung von allem. Es beginnt damit, dass er sagt, siehe, mein Knecht. Jede Strophe beginnt dann praktisch die ersten Worte beschreiben, das, was dann in der Strophe stattfindet. Mein Knecht, sagt er. Das kam immer wieder hier, einfach kurz. Jesaja 42,1 sagte, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, mein Knecht. Und alle haben verstanden, dieser Knecht, das ist der Messias, der kommen soll. Diese Worte, die wir hier lesen, sind einfach eine Zusammenfassung. Erhört, erniedrigt, erhöht. Also jede Strophe ist praktisch, ja, erhöht werden, sehr erhaben sein, entstellt, entsetzen und so weiter und dann wieder. Vers 15. Leute werden in Erstaunen gesetzt. Es ist einfach eine Zusammenfassung eigentlich von dem, was da in den nächsten Strophen des Lieds vorkommt. Und ich erinnere an das, was Paulus auch gesagt hat in Philipper 2, wo er sagte, Jesus war in allem Gott gleich, aber er hat das nicht alles, hat nicht daran festgehalten, sondern ist Mensch geworden, ist sogar ein Knecht, ein Diener, hat sich erniedrigt und so wurde er von Gott erhöht, genau wie es hier beschrieben wird. Nun geht dieses Lied weiter und geht ins Detail. Da haben wir die nächste Strophe, jeweils immer drei Verse, da steht, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, er sprang wie ein Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheiten vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Hier in diesem Versen ist die Betonung drauf, wie andere Menschen sich auf diesen Knecht Gottes reagiert haben. Viele glauben ihn nicht, viele achteten ihn nicht. Er war nicht so, dass sein Erscheinen, so alle sagten, oh, das ist ja toll, Mensch, super. Ein Superstar oder was auch immer. Er war ein Mensch wie alle andere. Jesaja beschrieb, dass er mit Krankheit und Schmerzen vertraut war, selbst erlebt, von Menschen umgeben, die es selbst erlebt hatten. Er hat Krankheiten und Schmerzen und all das nicht gemieden, sondern ist praktisch zu den Menschen gegangen, die diese Krankheiten hatten und nahm ihre Krankheiten von sie. Am Anfang seines Wirkens fanden viele ihn toll, super, da sind so Massen von Menschen gekommen, aber als die mächtigen Menschen, die Menschen, die Ansehen hatten in der Gesellschaft, mehr und mehr zu Widerstand übergeben, da sind viele weggegangen. Und es ging so weiter, bis er dann irgendwann vor Pilatus stand und keiner öffentlich sich zu ihm bekennen wollte, sondern sagten alle, die da waren, kreuzige ihn. Aber hier geht es nicht um die, nur um die bösen Leute damals, die diesem leidenden Knecht gegenüberstanden. Sondern Jesaja dreht es und sagt, er hatte nichts Gewinnes, das uns gefallen hätte. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und er reiht sich ein und damit reiht er uns alle ein da rein, dass Menschen, die diesen Knecht verachtet haben. Wir haben alle durch die Bank gegen Gott rebelliert. Und schon Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 12 sagt, zitiert Vers 1 und sagt, wer glaubt es eigentlich? Und sieht hier die Erfüllung, wo Jesus lebt und sagt, Mensch, Sie haben auch diese Frage, muss ich mit Nein beantworten, zu meiner Generation, obwohl Sie so viel an Jesus erlebt haben. Und es war nicht nur ein Problem zu den Zeiten, sondern ein Problem zu jeder Zeit, zu allen Zeiten. Der Knecht Gottes kam, aber wir lehnten ihn ab. Wir rebellierten dagegen und stehen alle unter dem Urteil schuldig. Und das finde ich so toll in diesen Worten, wo er von Verachtung redet, vor der eigenen Schuld redet, was wir ihn nicht geachtet haben, nicht auf ihn gehört haben, dass er dennoch sagt, dennoch. Und das kommt in Vers 4. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich, er trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, denn doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das ist hier eigentlich etwas, was man vielleicht ein Paradox nennt. Das ist eigentlich an sich ein Widerspruch. Auch diese Ablehnung erfährt, diese Ablehnung und Unglaube in den ersten drei Versen kommt nicht daraus, das, was man normalerweise unter Menschen sehen würde. Denn überleg mal, wenn Menschen uns ablehnen, wenn Menschen dich ablehnen, wenn Menschen dich verachten, wie reagierst du drauf? Ja? Ich wünschte, ich könnte sagen, ich reagiere wie Jesus, aber da wäre ich nicht ganz ehrlich. Wenn Menschen mich ablehnen, dann da wäre ich, ich meine, ich lasse ihren Weg gehen, aber ich weiß in mir, ist oft der erste Wort, ihr könnt mich mal. Ich sage es nicht aus, aber das ist der Gedanke und oft die Haltung. Aber das Verrückte hier ist, so war der Knecht Gottes nicht. Er nahm sogar die Folgen ihrer Auflehnung auf sich. Ihre Rebellion. Wir lesen, wir haben, als wir das angefangen haben, haben wir das erste Kapitel von Jesaja gelesen. Und darin stand, welche Folgen es gab für die Menschen damals, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, die nicht mehr mit Gott zu tun haben wollten. Und das Interessante ist, viele von diesen Begriffen, die damals waren, die finden wir jetzt in diesem Kapitel. Nur es ist so nicht, dass die Rebellierenden diese Wunden und Striemen und Schmerzen und Krankheiten tragen müssen, sondern der Knecht Gottes trägt die Krankheiten von den Rebellierenden, die Schmerzen, die Strafe. Das, was ihr hier beschreibt, die Schmerzen, die Erniedrigung, die Zerschlagung, die Strafe, das ist eigentlich alles, was auf die Rebellierenden, die Auflehnenden kommen sollte. Und wenn du die Strophe aufmerksam liest, da fällt auf, nicht? Das hier ist ganz klar, seine Hände durchbohrt, wurde er durchbohrt. Das ist die Kreuzigung. Und der Kontrast hier, es wird so klar dargestellt. Es waren unser Vergehen, aber er wurde geschlagen. Es waren unsere Übertretungen. Er wurde durchbohrt. Wir sind es, die in die Ehe gingen. Aber die Schuld traf ihn. Das ist ein Kontrastprogramm. Und das Verrückte ist, am Anfang sagt er, die Menschen dachten, das ist seine eigene Strafe. Irgendwie hat er was Falsches getan, weil Gott ihn bestraft. Aber das Verrückte ist, nein, wir haben was Falsches getan, nicht er. Und sagt er, dadurch, durch dass wir alles, was wir verbockt haben, versagt haben, falsch gemacht haben, er nimmt die Strafe. Und dadurch haben wir Frieden. Frieden mit Gott. Das ist wirklich eine erstaunliche Gnade. Und es geht noch weiter in der nächsten Strophe, die dritte Strophe. Vierte Strophe jetzt. Er wurde misshandelt, niedergedrückt, gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmt es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen wurde und wegen der Vergehen meines Volks geschlagen wurde. Zwar wies man ihn ein Grab unter Sünder zu. Doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Das muss man erstmal einsacken lassen. Er wurde misshandelt, niedergedrückt, aber wehrte sich nicht. Und ich überlege, wenn jemand dich etwas vorwirft, also sagt, das hast du falsch getan, das hast du falsch getan, du weißt, das stimmt nicht, dann nimmst du es einfach so hin? Nein, man wehrt sich. Ich will, dass Recht geschieht. Ihr sollt wissen, dass ich nicht schuldig bin, sondern wer auch immer. Das ist meine Reaktion. Ich bin sehr schnell darin, mich zu rechtfertigen, wenn ich unschuldig bin. Ich kann es nicht sehr gut ertragen, wenn jemand denkt, ich bin schuld an der Sache, und es stimmt nicht. Und ich denke mir, ich bin nicht der Einzige, der so ist. Aber ich denke mir auch, wir sehen auf Jesus. Und er hat nichts gesagt. Und ich habe mir überlegt, in dieser Gerichtsverhandlung, die Jesus drin war, er war bei verschiedenen Leuten, hätte er locker das machen können. Hätte einfach den Mund aufgemacht und sich verteidigt, wäre alles in Luft aufgelöst, weil wer hätte ihm seine Unschuld verleugnen können? Wer hätte ihm beweisen können? Er hätte einfach was sagen können. Aber Jesus tat das nicht, denn er wusste, dass es Gottes Plan war. Es war Gottes Plan, dass das alles geschieht. Und er wollte Gottes Plan ausführen. Und ich finde es wichtig, dass wir erkennen, dass er das nicht widerwillig getan hat. Dass er keine Wahl hatte. In Johannes 10 sagt sogar, ich gebe mein Leben freiwillig hin. Niemand nimmt es von mir. Er tat es für uns, für dich, für mich. Und diese Worte hier, Petrus bezog sich darauf. Weil die Menschen damals, wo die, an die er geschrieben hatte, die hatten Probleme, weil sie Richtiges getan haben und sie wurden bestraft. Und sie sagen, Moment, ich tue Gutes und ich werde bestraft. Was ist los? Sie verstehen es nicht. Und er sagt zu ihnen, es ist nämlich eine Gnade, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Das heißt, sie haben etwas getan, was vor Gott richtig war, was aber den anderen Leuten nicht gepasst hat. Und die haben gesagt, und die haben dafür Ärger bekommen und was auch immer. Und Jesus, und Petrus sagt, und sie versuchen das zu begreifen, und Petrus sagt, das ist Jesus. Es ist Gnade, wenn jemand das Unrecht leidet, wegen seinem Glauben an Gott. Und er sagt sogar nochmal, hier, wenn ihr Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das Gnade bei Gott. Nicht, dass die Sache an sich Gnade ist. Ich meine, wer findet es toll, wenn er Unrecht leidet? Wenn wir zu unserem Glauben stehen und andere uns auslachen? Oder was auch immer, es gibt verschiedene Dinge, die passieren im Leben, wo wenn wir ehrlich sind, wir sind die Dummen oder was auch immer. Wir haben aber die Zusage, dass es Gnade bei Gott ist, wenn das passiert. Und das ist eigentlich klar hier, dass es darum geht, dass wir etwas tun aus der Überzeugung heraus, dass Gott will das tun und wir bekommen Widerstand, wir bekommen Schläge oder was auch immer. Und er sagt, das ist Gnade bei Gott. Was meint er damit? Er meint, auf der einen Seite, es gefällt Gott, das findet er toll. Auf der anderen Seite, Gnade bei Gott ist etwas, Gnade ist etwas, was Gott schenkt auch. Wenn wir etwas bekommen, wir bekommen Gnade. Kraft bekommen wir von Gott, das ist Gnade. Weil die Betonung ist, wir haben es nicht verdient. Und Jesus, Petrus geht gleich weiter und stellt Jesus als Vorbild hin. Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, er ist kein Betrunken in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Herrn und Hüter eurer Seelen. Jesus Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen, was es bedeutet, aus Glaubensgründen belächelt zu werden. Und wenn das uns passiert, dass wir wegen unserem Glauben vielleicht Schwierigkeiten haben, dann sind wir in guter Gesellschaft. Christus gibt uns die Kraft. In seinen Fußstapfen zu folgen. Denn er hat selbst dafür gesorgt, dass wir durch sein Vorbild zurück zum guten Hirten gekommen sind. Und wir als Kinder des himmlischen Vaters, als Bürger in seinem Reich, haben einen ganz anderen Ausgangspunkt für unser Leben. Weil es nicht mit dem Grab endet. Und das steht auch in dem Lied. Und so gehen wir zu der letzten Strophe und sagen, okay, endlich, letzte Strophe. Es war das Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein Gerechter, Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm einen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für sie die Sünder eingetreten. Und hier wird das Gedicht dann abgerundet. So wie der Anfang ist, wo es im Anfang anklang in der ersten Strophe, so kommt es hier wieder praktisch zum Kreis. Und hier ist klar, dass das, was dem Knecht geschehen war, dem Knecht Gottes, sein Leiden und all das, er sagt hier ganz klar, das ist der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen. Es gehörte zu Gottes Plan. Es war nicht einfach eine Tragödie, was dem Knecht Gottes geschah. Und weil es Gottes Plan war, war der Tod nicht das Ende. Und ich denke, hier wird nicht die Auferstehung direkt angesprochen, aber wir können es hier durchklingen sehen, zum Beispiel in Vers 10, wer sagt, er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Wenn er nur gestorben wäre, wäre dieser Satz nicht richtig. Aber er sagt, er wird leben, lange leben. Er wird vieles Gute aus seinem Handeln sehen. Oder Vers 1, wer wird sich freuen an dem, was er zu sehen bekommt. Das heißt, er sieht, was in der Zukunft. Das heißt, er lebt weiter, weil Gott es will. Und vor allem das Betonung hier. Er wird sich an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. All das, was vorher kam, führt dazu, dass es Freude gibt. Und wir sehen in Hebräer 12, wie der Schreiber das genauso betont. Er sagt, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er das Kreuz auf sich und die Schande des Todes. Er wusste, welche Freude ist das? Die Freude zu sehen, dass andere zu seinem Vater kommen und Teil von dem Reich werden und dieses ewige Leben geschenkt bekommen, weil er gelitten hat. So stellte Jesaja ihn auf eine Stelle dann mit den Mächtigen. Aber es ist eigentlich viel mehr, denn Paulus sagt es noch klarer, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich staune einfach, wie präzise, wie viele Vorhersagen es gab in diesem Gedicht. Wie sehr, wie viel in Jesus Christus ihr erfüllt wurde. Und ich staune auch, wo ich sehe, wie wichtig diese Worte für Gläubige wurden. Denn als ich gesehen habe, wie oft dieses Kapitel allein von den Menschen im Neuen Testament zitiert wird. Und Jesus selbst hat zitiert. Philippus liest hier Vers 8 und 9 und redet mit einem Mensch in der Wüste auf dem Weg nach Äthiopien über das Evangelium, über Jesus Christus. Matthäus zitierte aus diesem Kapitel, Paulus auch, Jesus selbst zitierte aus dieser Stelle und zeigte damit, dass er selbst sehr wohl wusste, dass diese Worte sich auf ihn bezogen. Und als ich diese ganzen anderen Stellen gelesen habe, war eine Sache, die mir so ein bisschen zu denken gegeben hat. In Johannes 12, ab Vers 37, stehen folgende Worte. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem könnte sich der Herr mit seinem mächtigen Handel offenbaren? Das ist gleich das erste Vers. Jesaja sagte, dass weil er die Herrlichkeit Jesus gesehen hatte, auf ihn bezogen sich seine Worte. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern damals viele, die an Jesus glaubten, aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Damals war die Gegenwart von Jesus, seine leibliche Gegenwart, nicht genug für die Menschen, um sie zu überzeugen. Sie mussten jetzt unbedingt glauben. Die stimmten zwar zu, aber es hat ihr Herz nicht erreicht. der Sohn Gottes, in allem Gott gleich. Er nahm alles auf dich, damit wir Menschen alles haben. Aber wir sehen in diesen Worten damals etwas, was auch heutzutage der Fall ist. Wir können alles haben, wenn wir an ihn glauben. Aber damals und heute, viele Juden hatten ein großes Problem, weil wenn sie glauben, gibt es Konsequenzen. Und es ist nichts anderes, was heute ist. Das, was Menschen daran hindert, an ihn zu glauben, ihr Leben in seine Hand zu legen, ihm nachzufolgen, das Problem ist, was andere von uns denken. Unser Ansehen, unser Ruf, die Anerkennung anderer Menschen. Wir beschäftigen uns auch viel mehr damit, was andere Menschen von uns halten, als was Gott von uns hält. Was wir hier ganz klar sehen am leidenden Knecht Gottes ist, wie Ablehnung, wie Spott, wie Schwierigkeiten all das Teil seines Lebens waren. Laut Petrus wird es auch Teil des Lebens von seinen Nachfolgern. Jesus Christus, der leidende Knecht Gottes, ist auch Erlöser. Er hat deine Sünde, meine Sünden am Kreuz getragen. Er bietet Frieden an. Wenn du dieses Angebot nicht angenommen hast, nimm es an. Er hat es angenommen. Und lass uns nie dazu kommen, dass wir so sind wie diese Menschen damals, die gesagt haben, ich will mehr als lieber, was die anderen Menschen von mir denken, als was Gott von mir denkt. Denn das leere Grab ist Beweis wie auch Zusage. Es ist der Beweis, dass Gott uns liebt, dass Gott uns gnädig ist und dass wir erlöst sind. Und dass unser Herr heute lebt. Und es ist auch gleich Zusage, dass dieser lebende Herr einmal wiederkommt. Nicht als leidender Knecht, sondern als siegreicher Herr. Um die zu nehmen, die zu ihm gehören. Mein Gebet und Hoffnung ist, dass ich da bin und dass alle da sind. Beten wir zusammen. Großallmächtiger Gott, du hast so einen wunderbaren Plan. Wir haben wirklich nichts verdient, du hast uns aber alles gegeben, weil Jesus all das, was wir verdient haben, auf sich genommen hat. Wow. Danke, dass wir eine wunderbare Hoffnung haben, weil du lebst, Jesus. Schenke uns die Kraft in diesen Widerstand. Ja, nicht zu scheuen. Nicht aufzusuchen, aber nicht zu scheuen. Lass uns mehr und mehr begreifen, wie viel wir davon haben, dass Jesus diese Aufgabe übernommen hat als leidender Knecht Gottes. Schenke uns die Kraft, dieses Leben auszuleben, wie er gelebt hat. In seinen Fußstapfen zu folgen. In Jesu Namen. Amen. So, ich wünsche allen eine frohe Ostern und auch Freude an dem, was wir in Jesus haben. Unser Herr lebt und wir können uns daran freuen. Amen.